embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
In dieser Folge möchten wir über einen Teil unseres Titels sprechen, und zwar über den Körper, über das Embodiment und schauen, welche Körpervorstellungen, welche Körpergeschichten, die wir uns so erzählen, für uns stimmig sind und welche eher nicht.
Das machen wir unter anderem auch, weil wir zeigen wollen, dass es ein relevantes Thema ist, diesen Körper mal in den Fokus zu stellen und auch um aufzuzeigen, wie sehr, dass es, ich sage jetzt mal, gegen den Mainstream auch geht.
Beginnen wir doch beim Mainstream und tauchen wir dann ein in die Tiefen der Philosophie und der Theologie.
Genau.
Krankheitsbild Nummer 1, verspannter Nacken, Schlafstörungen,
Rückenweh,
alles, was irgendwie klemmt und drückt im Körper. Beginnen wir bei der Arbeitsweise. Unsere Arbeitsweise, 90% irgendwie sitzend, 90% am Computer, und der Körper wird, die Finger werden genutzt, die Augen, vielleicht noch ein wenig die Ohren und das Gehirn, und der Rest, der ist einfach in diesem Stuhl und wartet, bis er sich dann wieder bewegen darf.
Ja, ja.
Und dann die andere Seite, das Fitnessstudio, der Bewegungsdrang, der dann sehr häufig einfach über den Kopf gesteuert ist, im Sinn von mehr Muskeln, schlanker, schöner und nicht unbedingt vom Körper herkommen, sondern eher als Neujahresvorsatz, der dann über das Gehirn irgendwie den Körper zwingt.
Ja, dazu gehört auch, zu diesem Fitnessaspekt gehört auch, man weiß ja inzwischen schon, dass Bewegen noch gut wäre. Man weiß ja auch, dass dieses Yoga noch gut wäre. Und viele haben auch schon mal gehört, Meditieren sei noch gut. Aber was du beschreibst, ist eben, dass nicht der Körper selber darf sagen, ich will, sondern eine andere, kann man sagen, Entität.
Oder ist vielleicht, das komisch? Ja.
Nein, eine andere Entität gibt den Befehl. Es gibt da diesen zum Teil sehr tyrannischen Befehlshaber, oft sitzt er im Kopf und der diktiert.
Genau. Und ich denke, so als Zeitansage ist es ja auch, oder wird es noch verstärkt durch das, dass wir virtueller werden, dass unser Leben vereinfacht wird, aber auch gesteuert wird durch Algorithmen, durch alles Digitale, alles Computerisierte. Und dort ist natürlich der Anknüpfungspunkt der Gedanke und nicht das Gefühl, die Füße, der Körper, sondern es wird entkörpert, das Ganze. Ja. Und dazu kommt noch, dass die Stille, von der wir jetzt schon ein, zweimal gesprochen haben, in unseren Augen und auch in den Augen der Tradition eben etwas ist, das nicht mit dem Gedanken und dem Kopf zu tun hat, sondern dort entsteht eigentlich eher das Karussell, das Drehen, das Kino der Gedanken, und dass die Stille eher etwas Körperliches ist, etwas Leibliches.
Ja, und diese Erfahrung im Körper, dass das Leibliche wird uns ja nicht erst in der Arbeitswelt quasi abtrainiert, sondern das beginnt schon als Kind, wenn du mit einem Schulsystem in Berührung kommst, das dich zwingt, einen Tag lang auf einem Stuhl zu sitzen, möglichst ruhig. Und ja, wenn wir das Krankheitsbild oder die Diagnose ADHS auch noch dazu nehmen, nicht, dass ADHS immer nur das ist, aber vielfach hat es ja auch damit zu tun, dass gerade für Buben das Schulsystem oder die Art und Weise, wie unterrichtet wird, einfach das passt einfach nicht. Ein Fünfjähriger oder ein Siebenjähriger oder was weiß ich, hat einen anderen Bewegungsdrang als eine, ich sage jetzt mal, 45-jährige Lehrperson, oder? Und das wird uns schon da eigentlich ausgetrieben. Wir haben uns hinzusetzen, wir haben zuzuhören, und dann geht es darum, zu ignorieren, was der Körper für Signale sendet.
Und spannenderweise ist es ja eigentlich auch ein sehr kurzer Teil in unserer ganzen Menschheitsgeschichte. Also wenn man die Nomadenvölker nimmt, dann nimmt man die vielleicht die ersten Bauern, man nimmt die Menschen, die irgendwo mitgearbeitet haben, diese Kinder und Menschen, die waren in Bewegung, waren aktiv. Und sogar die ersten Schulen, also wenn man da nach Griechenland schaut oder in den Orient, dann war da sehr viel Bewegung drin. Also man ging umher, man saß, hörte zu, stand wieder auf, tat etwas und so weiter. Und diese Form des Schulsystems, eben wie du gesagt hast, mit diesen langen Zeiten, mit diesem Sitzen und so weiter, das ist eigentlich eine sehr neue Erfindung. Auf der einen Seite schön, dass es so vielen Menschen in unseren Breitengraden zugänglich ist und gleichzeitig schwierig, weil es eben sehr entgegenläuft dem Körperbedürfnis.
Mhm. Ja, und wahrscheinlich hat auch all diese unangenehmen Seiten oder diese Krankheitsbilder, die aus dieser sitzenden Lebensweise und dieser verkopften Lebensweise herausgehen. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass wir nicht dafür gemacht sind. Mhm. Also ich habe jetzt gerade daran gedacht, es gibt ein Buch von Katie Bowman, sie ist auch Yogalehrerin. Es heißt Movement Matters. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Move Your DNA. Und sie beschreibt darin, wie wir im Alltag eigentlich jegliche Bewegung ausgelagert haben. Also ich kaufe mir einen fertig abgepackten, fertig gewaschten Salat. Ich pflanze nicht meine eigenen Kartoffeln. Mein iPhone ersetzt mir den Gang zur Bibliothek. Das Auto nimmt den Fußmarsch weg. Und das alles ist ja nicht schlecht. Es heißt einfach, unsere Neandertaler-Programmierung, die wir ja immer noch haben, das ist so, ja, unsere Neandertaler-Programmierung oder der Steinzeitmensch in uns, was nicht einfach eine Behauptung ist von mir, sondern wenn wir den ältesten Teil vom Gehirn anschauen, das limbische System, das ist immer noch dasselbe. Und das ist nicht gemacht dafür, sich nicht zu bewegen.
Und ich denke, das ist wunderbar, dass man jetzt so in diesem Kontext, auch weil du so in der Geschichte noch zurückgeschaut hast, könnte man wie sagen, ja, was ist denn das für eine Erzählung? Eine Form dieser Erzählung ist eben, dass es eine Trennung gibt zwischen unserem Kopf, unserem Geist, unseren Gedanken und dem Körper. Und diese Trennung ist dann auch meistens mit der Abwertung des Körpers, geht die einher.
Ja, und woher kommt das? Woher kommt diese Abspaltung zwischen... Da ist ein Fleischhaufen und der wird dann gesteuert von einem allmächtigen Gehirn oder einer allmächtigen Ratio. Ja, viel hat mit der Aufklärung zu tun, durch die wir hindurchgegangen sind. Aber das war schon früher ein Thema, oder?
Also ich denke, dass es irgendwo eingezeichnet ist, oder dass es diese Spur gibt, ich glaube, die geht sehr weit zurück. Ich glaube, einen Weg oder einen Faden, den man aufnehmen könnte, ist die ganze griechische Philosophie mit Platon, der diese klare Unterscheidung des Körpers oder dieses so oft auch Gefängnisses und der Seele oder dem Geist, der eigentlich an einen ganz anderen Ort gehört. Und wenn dieser Geist rausfindet aus der Höhle oder aus dem Gefängnis, dann kann er die Wahrheit schauen. Ich denke, es gibt es auch im Christentum, diese Abwertung des Körpers, der auch so ein bisschen ein Gefängnis ist und so weiter.
Und stört mit seinen Signalen.
Und stört, genau. So dieses, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach und genau. So weiter. Und man hat sich, das muss man auch sagen, man hat sich da schon dagegen gewehrt. Also man hat, es gab da auch bereits die Gegenerzählung, dass man gesagt hat, ja, also dieser christlichen Geschichte hat sich das Göttliche im Fleisch eingenistet, ist Fleisch geworden. Also das heißt, es gibt schon auch ein gegenläufiges, aber gerade so über die Mönchstradition und auch wieder mit der Vermischung mit diesem griechischen, mit dieser Leibverachtung wurde dann halt diese Trennung noch verstärkt. Mhm. Mhm. Und ich denke, das schönste Beispiel, das du gesagt hast, diese, durch die Aufklärung, also dieser Descartes-Gedanke, dass wir nur wirklich etwas wissen können, wenn wir etwas bezweifeln, respektive dass wir nur unser Denken oder unser Zweifeln ernst nehmen können, weil wir mehr nicht wissen können oder nicht sicher wissen können. Das hat natürlich dazu geführt, dass nur Gedanken wirklich Wahrheit ermöglichen und der ganze Rest ist eigentlich nur Störgeräusch.
Ja, ich sehe da auch noch einen Unterschied zwischen den antiken Gedanken von da ist das Fleisch und die Seele versus nur die Ratio zählt. Fleisch und Seele nimmt wenigstens wahr, dass es da Fleisch gibt und merkt auch, dass es irgendwie stört mit seinen Gelüsten. Und die Seele hat zumindest für mich vom Wort her eine andere Qualität als der Verstand. Und obwohl natürlich das Problem dort schon beginnt, ja, ich bin überzeugt, dass der Verstand über alles, das ist unser Problem. Und vor allem an dem leiden wir, weil es ist ja nicht nur eine Abwertung des Körpers, des Fleisches, sondern ein komplettes Ignorieren. Im Sinn von, eben wenn du den normalen Alltag von mindestens 90% von uns in dieser Gesellschaft beschreibst, dann ist da vielleicht ein gewisses Nagen von Unwohlsein. Aber was machen wir damit? Wir trinken noch mehr Kaffee, wir trinken noch mehr Bier, wir essen noch mehr Schokolade. Nicht, dass all das falsch wäre oder schlecht oder schlimm oder böse, aber es ist ein Betäuben vom Signal vom Körper und ein nicht hinschauen wollen.
Also ich finde, mein momentanes Lieblingsthema, der Schlaf, zeigt das wunderbar. Es gibt dieses wunderbare Buch «Why We Sleep», das ist vor, glaube ich, etwa 2 Jahren rausgekommen, eines kalifornischen Schlafforschers. Und er beschreibt genau das, was du jetzt gesagt hast. Also dass das Gefühl des Körpers oder das Merken des Körpers, dass da das Melatonin langsam ansteigt, dass wir müde werden und so weiter. Wir stören all diese Kreisläufe mit Koffein, mit Bildschirmzeit, mit Licht, mit später, also mit Ernährung oder Nahrung, die sehr spät am Tag noch dazukommt und so weiter. Und das sind alles Formen, die eigentlich unser natürliches Schlafen durcheinander bringen, was wiederum dazu führt, dass wir müde sind, dass wir am Morgen wieder Kaffee trinken müssen, dass wir überhaupt etwas sehen und so weiter und so fort. Also dass dass wir das stören, ich denke, da gibt es viele Beispiele. Das andere, was mir noch eingefallen ist, ist, dass das Gesundheitssystem, das nach wie vor den Körper sehr häufig als eine Maschine behandelt, nicht mehr so, ich denke, nicht mehr so stark, wie das schon war, aber es ist nach wie vor der Gedanke von, man kann da diese einzelnen Dinge flicken und wieder reparieren und dann geht das wieder. Ja. Und andere Gesundheitssysteme, sei das die chinesische Medizin oder die indische, die ein ganz anderes Bild haben, weil denen geht es nicht um das Reparieren, sondern um ein Erhalten von Gesundheit und so weiter.
Ja, ja, dass dieses, wie sagt man, Zerstückeln, das Compartmentalizing, so das Vereinzeln des Körpers, die Vorstellung, dass ich habe einen Beinbruch, also kümmere ich mich um das Bein oder ich habe eine Depression, also kümmere ich mich um das Serotonin
und Dopamin-Level
im Gehirn. Ja. Oder ich habe Rückenschmerzen, also mache ich irgendwas mit meinem Rücken. Das ist wahrscheinlich auch ein Widerspiegeln von dieser Zerstückelung und Aufteilung auch von der Arbeitswelt, von diesen einzelnen Prozessen. Jemand macht nur das und die andere Person macht nur das und am Schluss gibt es ein Ganzes, aber es sind wie so diese einzelnen Prozesse, die zum Ganzen führen und die als Einzelnes gesehen werden. Vielleicht habe ich auch nicht recht, aber das habe ich jetzt gerade, ist mir durch den Kopf gegangen, dass das natürlich durch die Industrialisierung und alles sich wahrscheinlich auch in unserem Menschenbild und Medizin und so weiter widerspiegelt.
Mhm. Also ich denke, wenn man ein Auto repariert und die Räder kaputt sind, muss man eigentlich die Scheinwerfer nicht groß anschauen, weil die Scheinwerfer sind nicht mit den Rädern irgendwie direkt verkoppelt. Wenn aber beim Mensch dasselbe Bild angewendet wird, dann stimmt es einfach nicht, weil die Verbindung, wie du sagst, auch über Dinge laufen, die wir nicht in der ersten Linie so wahrnehmen, weil wir einfach erstens komplexer sind und weil einfach die Flüssigkeiten, die Nerven und die Dinge, die wir im Körper haben, anders verbunden sind als ein Auto mit Rädern und Scheinwerfern.
Mhm. Ja, ich sage gerne im Yoga, wir sind nicht Lego-Mandli zusammengesetzt aus einzelnen Lego-Steinen, sondern es ist ein Ding, das atmet und sich bewegt und lebt.
Ja. Und ich denke, wir könnten, wenn wir jetzt so quasi diese einen Erzählungen haben, also so diese Trennung zwischen Körper und Geist und die Trennung zwischen Gehirn und der Maschine Körper und so weiter, könnten wir noch als letztes Beispiel noch anfügen, dass es zum Beispiel in der Neurologie und auch in der neueren Philosophie auch nach wie vor diesen Trend gibt, dass man sagen kann oder man behauptet, man könnte ein Gehirn in ein Glas tun und die Gedanken und alles wäre nach wie vor genau dasselbe. Es gibt dieses bekannte Brain-in-a-Vat Gedankenexperiment und da gibt es zwei Schulen und die einen behaupten nach wie vor, das würde nichts ändern, weil die Gedanken sind im Gehirn, es braucht den Rest nicht und darum könnte man das so quasi tun. Und jetzt gibt es ein schönes Buch von Damasio, das heißt Descartes Irrtum, das sehr schön zu unserem Gespräch heute passt. Und er beginnt mit einer Geschichte eines Mannes, der einen Eisenstab in sein Gehirn bekommt. Und zwar, es geschieht ein Unfall, der arbeitet irgendwo mit seinen Händen, der sitzt nicht am Computer, sondern arbeitet mit den Händen. Und dann geschieht ein Unfall und es bohrt sich so eine Eisenstange durch sein Gehirn. Und das Faszinierende ist, es passiert eigentlich nichts. Also er steht auf, wird von, ich glaube, nur zwei Männern leicht gestützt zum Arzt gebracht, da wird untersucht. Er wird wieder gesund, alles ist eigentlich wie vorher, nur dummerweise kann er keine Gefühle mehr empfinden. Ja. Er weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, er spürt nicht mehr Empathie, ihm fehlt das.
Aber sein Frontallappen ist
genau. Und er kann aber trotzdem funktionieren. Ja. Aber plötzlich merkt man, dass auch sein Denken nicht mehr richtig funktioniert. Es geschieht also etwas, dass diese Gefühle oder der Bruch zwischen den Gefühlen und den Gedanken sich plötzlich auswirkt auf sein, in Anführungszeichen, normales Denken. Und Damasio untersucht dann zuerst, ob das vielleicht nur mit diesem Gehirn zu tun hat. Vielleicht hat dieser Frontallappen ja auch noch mehr Aufgaben als nur diese Gefühle und so weiter. Und merkt dann aber bei anderen Menschen, die auch neurologisch irgendwie etwas gestört haben oder die auch körperliche Symptome haben, dass da irgendwie eine Verbindung zwischen dem Körper und dem Denken besteht. Und er forscht dann weiter und seine Theorie sind dann diese somatischen Marker, die genauso notwendig sind für klare Gedanken wie das reine Gehirn ohne diesen Körper. Und es sind dann ganz banale Beispiele, wie zum Beispiel oben und unten, Orientierung im Raum, Mathematik und so weiter und so fort.
Ja. Aber dieser Mann, der diese Eisenstange durch den Kopf bekommen hat, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war das Problem nur in Anführungs- und Schlusszeichen die Verletzung im Gehirn, oder?
Das Grundproblem war, dass das Gehirn keine Gefühle mehr verarbeiten konnte. Mhm. Es gab einen Bruch eigentlich zwischen gefühlten Emotionen, zwischen Gefühlen und der Denkleistung. Ja. Und die Denkleistung war am Anfang unbeeinträchtigt und hat sich dann mit der Zeit aber verändert, weil der Zugang zu den Gefühlen nicht mehr da war.
So,
oder zu den körperlichen Markern.
Ja.
Genau.
Man weiß aber auch, wenn wir jetzt da noch ein bisschen weiter nerden wollen. Man weiß aber auch, dass zum Beispiel gerade bei hirnverletzten Menschen andere Areale im Gehirn dann diese Aufgaben übernehmen können. Also
genau.
Das Gehirn ist nicht so und nur so, ja, sondern es ist plastisch,
genau.
Neuroplastizität. Man kann tatsächlich auch diese Wege, die Signale, die elektrischen Impulse im Gehirn einschlagen, man kann das ändern.
Ja, ja.
Nicht mit Gewalt und viel Willenskraft, aber man kann das ändern. Und ja, logisch hat Damasio das rausgefunden, oder logisch hat das Empfinden, Gehirn und Körper was zu tun, weil man weiß auch über die Faszien im Körper, über das Bindegewebe im Körper, dass alles, jedes Organ, jeden Knochen, jeden Muskel so wie einpackt und dann auch verbindet. Das hat ganz, ganz viele Nerven. Also über dieses Netzwerk werden genauso viele Signale zum Gehirn gesendet wie über das andere Dings da.
Das Rückenmark.
Jupp. Ja, genau. Also wie über das, ich sage jetzt mal, bekannte, normale Nervensystem.
Ja. Ja.
Wenn nicht noch mehr.
Und es ist als so quasi weitere Gegenerzählung ist ja auch der Volksmund hat das ja schon abgespeichert.
Ja, voll, ja.
Also Dinge wie das Bauchgefühl oder eben etwas sitzt einem im Nacken oder einfach all diese sehr körperlichen Bilder, die
Was ist über die Leber gekrochen?
Das geht mir an die Nieren. Und so, ja. Also all diese so quasi körperliche Intelligenz ist ja auch eben im Volksmund irgendwie abgespeichert. Und wir haben jetzt vorhin noch von diesen religiösen Bildern gehabt, dass eben das im Neuen Testament und in der Gnosis, in einer Spielform des Neuen Testaments oder einer Gedankenschule, dass da diese Trennung so stark ist. Es gibt aber auch andere Erzählungen, zum Beispiel im Alten Testament. Und da gibt es das Beispiel, das dann immer kommt, das ist die Seele, die Nefesh, die sowohl Kehle als auch Seele heißt. Und dort ist es eben genau nicht so, dass die Seele etwas Unkörperliches wäre, sondern sie hockt genau dort, wo es einem den Atem zuschnürt oder einem das Wasser bis zum Hals steht, dort, wo es irgendwie eng wird und nicht mehr atmen kann. Und dort sind diese es ist ein ganz anderes Körperbild. Also da ist die Seele und der Körper, die sind verwoben miteinander.
Ja, jemand hat letztens zu mir gesagt, der Hebräer, der denkt nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen.
Ja.
Also der Sitz vom Denken ist im Herzen.
Ja.
Wie sehr das stimmt und wie sehr man das mit alttestamentlichen Texten so belegen kann, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir nicht angetan. Das habe ich nicht recherchiert. Aber was ist mit diesem Ruach?
Ja.
Was ist, das ist der Atem.
Das ist der Atem und aber auch der Geist, die Geistkraft. Es ist eigentlich das, was im Neuen Testament dann so quasi das Pneuma, der Heilige Geist ist oder die Geistkraft. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was dem Menschen eingeblasen wird, als er geschaffen wurde.
Das finde ich mega, mega spannend. In einem der Schöpfungsberichte im Alten Testament, eben wo da erzählt wird, wie Gott den Menschen macht und so weiter, dann ist nicht das Heilige, Gott, das Göttliche, setzt nicht die Seele in den Menschen, sondern die Lebenskraft. Ich finde, das erzählt mir eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn Gott jetzt quasi einen Fleischhaufen hat und dann eine Seele reintut und erst dann funktioniert es.
Ja.
Er hat einen Fleischhaufen und der Fleischhaufen wird belebt durch den Atem, durch die Geistkraft, durch das Leben selbst. Das ist
Ja, und man kann es wieder ausatmen, oder? Das ist auch also es ist geschenkt beim ersten Atmen und es wird zurückgegeben beim letzten Atmen. Und es ist ja auch noch schön, weil sie bastelt ja da nicht mit Fleisch, sondern sie bastelt eigentlich mit Lehm, mit Dreck. Und der Körper, der dann auch wieder zu Dreck wird, zu Erde, das löst sich dann wieder auf. Und er ist so quasi so lange lebendig und ein lebendiger Leib, wie da Atem drin ist.
Genau. Ja, vielleicht können wir von da aus zu unserem Körperbild, zu unserem stimmigeren auch Menschenbild übergehen, weil für uns anhand von diesem Gott bastelt mit Dreck, mit Lehm, kann man auch ableiten, dass wie für uns ein Menschenkörper, ein Tierkörper, ein Tisch, ein Stuhl, die Erde, der Dreck, letztlich alles dasselbe ist. Es besteht alles aus Energie, aus Atomen und kann so aussehen, als hätte es eine bestimmte Form.
Mhm.
Und für uns heißt es dann nicht, dass die jeweilige Form, logischerweise heißt es für uns nicht, dass die jeweilige Form oder auch der Körper unwichtig wäre. Im Gegenteil, es ist so ein Staunen auch darüber, ein Fasziniertsein davon und dem so gut Sorge tragen wollen wie möglich.
Mhm.
Oder hast du da einen ganz anderen Zugang dazu?
Ich verstehe noch nicht ganz den springenden Punkt. Also okay. Ich bin sehr mit dir einig, dass diese Lebendigkeit des Körpers als Ganzes wichtig ist und nicht eine Trennung zwischen so quasi Seelenkügelchen und Körper außen, also so das, was man ja dann auch kennt, eben mit, man muss den Körper abtöten oder man muss irgendwie den Körper quälen, damit diese Seele endlich frei wird und so. Da kann ich nicht sehr viel damit anfangen. Ich denke, das ist auch ein sehr einfach oder ein sehr simples Bild. Und trotzdem ist es sehr, wie wir am Anfang gesagt haben, sehr auch bestimmend für unser ganzes Leben. Oder?
Ja. Aber was macht dir noch nichts, was geht dir noch nicht so ganz?
Also ich habe einfach deinen Punkt noch nicht verstanden.
Mein Punkt?
Ja, sag noch
mal. Ich wollte einfach eine Überleitung machen vom alttestamentlichen Schöpfungsbericht zu unserem Bild.
Ja, sag mal, was erzählen wir uns dann, was ist unsere Körpergeschichte oder deine Körpergeschichte besser?
Ja, eigentlich das, was ich versucht habe zu beschreiben. Sag noch mal. Ausgehend davon, wenn ich meine Perspektive ganz weit aufmache, wenn ich hinauszoome, dann ist alles, was ich wahrnehme, letztlich eine Ansammlung von Atomen.
Das nimmst du so wahr?
Ja, nicht über den Sehsinn, aber als gefühltes Erleben. Es ist eine Ansammlung von Atomen, letztlich Licht, letztlich Energie, whatever, Stille, Gott, egal
so quasi
wie du das
in
sagst.
Allem, genau. Durch alles. Ja, gut.
Aber es kann Häufchen bilden und dann ist da ein Tisch. Dann ist da ein Patrick, Deborah.
Ja, okay.
Je mit ihrer individuellen Ausprägung, mit ihrem eigenen Gu, wie ich gerne sage.
Jawohl.
Und wenn wir das so sehen oder verstehen, dann bekommt alles auch wieder einen anderen, wie soll ich sagen, dann hat das ja alles eine heilige Qualität. Dann hat auch der Körper diese heilige Qualität als auch schon nur alleine, als Fleischhaufen, will ich dem dann so gut Sorge tragen, wie nur möglich. Und damit ich das tun kann, oder damit das überhaupt möglich ist, muss ich ihn hören, den Körper.
Mhm. Also würdest du sagen, wenn ich da noch einmal nachfrage,
ja, unbedingt.
Dass diese Belebung des Körpers, die wir besprochen haben vom Alten Testament her, eigentlich nur ein kleiner Teil ist, sondern man könnte sagen, die Belebung von allem, was ist, ist eigentlich damit gemeint. Also es ist wie in, wenn man bei diesem Bild bleibt, dieser Ruach oder diese Ruach, die durchfließt alles oder ist in allem oder ist so quasi wie die Grundsubstanz und aus dem verfestigt sich das dann.
Ja, irgendwie schon. Und also für mich ist diese Erzählung, wie Gott die Welt geschaffen hat, jetzt von dieser Perspektive aus, von diesem Punkt aus überhaupt nicht problematisch. Es ist so, ja, es widerspricht sich irgendwie nicht.
Unser Philosophielehrer hat im Gymnasium hat er einmal vom geronnenen Geist gesprochen, und das ist so dieses Idealismuskonzept, dass eigentlich diese Verfestigung ist, eigentlich ist es Energie, Gedanke, es ist eigentlich sehr feinstofflich und verfestigt sich aber in eben Tischen, Stühlen und so weiter.
Genau.
Und, ja.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob das für dich ähnlich ist, aber je mehr ich dieses in die Stille tauchen, in der Stille sein übe, desto offensichtlicher wird das, desto mehr kann ich den Platz zwischen den Dingen, den Atomen, was auch immer, wahrnehmen.
Okay, das kann ich noch nicht. Ich bin glaube nicht so talentiert oder begabt in diesen, wie sagt man dem, so quasi die Wahrheit zu sehen. Bei mir wirkt sich die Stille banaler aus, glaube ich. Also ich werde nicht so feinfühlig für das Reale oder wie es wirklich ist. Das habe ich nicht so. Ich habe von vielen anderen schon gehört, die so, jemand hat mir mal erzählt, er hätte ein ganz tiefes Erlebnis gehabt, und da war wie so, er konnte wie sehen oder wahrnehmen, wie sich die ganze Welt aus Energie zusammensetzt. Also so ein sehr, hat er erzählt, er war da, ich glaube, irgendwo in New York, und hat das wirklich so in einer Bar, hat es ihn so angesprungen. Und das war für ihn ein ich glaube, prägendes Erlebnis. Ja, und ich habe das nicht so. Aber das ist ja das, was in sehr vielen Traditionen und auch Geschichten so erzählt wird, dass Menschen wie auch vielleicht dahinter sehen oder sehen, was aus was das alles gemacht ist, so ein bisschen dieser Matrix-Effekt zu sehen. Okay, wir nehmen das so wahr, aber eigentlich ist es so und so. Und ich finde, das ist und ich glaube, das hat sehr damit mit dieser Übung und mit dieser Stille zu tun. Und ich finde es eine sehr gute Gegenerzählung, auch im Sinn von, weil es eben genau nicht dann dazu führt, dass nur die Gedanken etwas wert sind, sondern es verbindet einen mit dem Ganzen und es verbindet einen sehr körperlich mit dem Ganzen.
Ja, und es ist alles letztlich auf derselben Ebene.
Genau,
es gibt nichts,
es gibt nicht
besser,
oben
nichts
und unten.
Ist schlechter. Es ist der Tisch, ist so wertvoll wie du.
Ja.
Wie die Uhr. Wie.
Der Tisch ist sehr wertvoll, von dem her kann ich da jetzt sehr gut mitgehen.
Wie ist das denn für dich? Was macht es aus, dass du sagst, der Körper ist nicht gesteuert von einem Gehirn? Gibt es da ein bestimmtes Erleben dazu, eine bestimmte Erkenntnis?
Ich denke, es gibt so auf der ganz persönlichen Ebene das, was ich so das Erwachen des Körpers nennen würde. Also das hat, ich glaube, das ist sehr ähnlich bei uns, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass mit Übung, mit sei das Körperübung, Yoga, Meditation, Tai Chi, was es da alles gibt, sich plötzlich zeigt, dass das Körperliche eben nicht gesondert ist und dass dieser Split, Mind-Body-Split, dass der eigentlich künstlich und nachträglich ist und dass es ein Weg zurückgibt, auch in ein sehr kindliches Erleben des Körpers. Und ich denke, das ist so für mich die eine Ebene. Eine andere Ebene ist für mich die Beschäftigung oder das Abarbeiten mit dem Kopf an diesem Thema. Also das, was wir von Descartes oder diesem Unterschied zwischen Körper und Kopf oder Geist besprochen haben, da habe ich mich ein wenig eingelesen, eine Zeit lang in diese Themen in die Philosophie, die sich da vor allem in den 60er Jahren sehr damit daran abgemüht hat, also so die Phänomenologie, die dann aber vor allem mit Merleau-Ponty und Waldenfels in Deutschland, das waren alles Menschen, die haben genau wie wir diese Trennung als zu banal oder einfach nicht gefühlsmäßig, auch nicht als stimmig empfunden. Und von Merleau-Ponty gibt es ganz, ganz schöne Aufsätze, bei denen er sehr genau hinschaut, bei denen er zum Beispiel sagt, dass der Raum etwas ist, das durch den Körper entsteht. Also das ist auch so im Nachklang von Heidegger und Husserl, dass er sagt, ja, wenn wir uns ausstrecken und wenn wir uns im Raum bewegen, so entsteht Raum. Und wir sind nicht in einer Box drin und sind als Körper so quasi eine Kugel in der Box, sondern wir schaffen den Raum auch mit unseren Sinnen, weil wir wir haben vorhin gesagt, oben und unten, es gibt nur oben und unten, weil bei uns der Kopf oben ist und die Füße unten, weil da Schwerkraft ist und wir uns dazu verhalten und so weiter. Mhm, das. Oder er hat ein sehr schönes Beispiel vom Blindenstock, bei dem der Körper eben dann nicht bei der Hand endet, sondern am Ende des Stocks. Es gibt ja dieses spannende Phänomen, dass wenn wir mit einem Stock auf eine Wand schlagen oder eben mit dem Blindenstock am Boden, den am Boden bewegen, dass wir den Boden spüren. Und wir sind, mit unserer Hand ja nicht am Boden, sondern der Stock ist am Boden. Und trotzdem haben wir über den Leib die Fähigkeit, unser Empfinden auf diesen Stock auszudehnen. Und das wäre ja nicht möglich, wenn wir so quasi eben nur Körper wären, der bei den Fingerspitzen aufhört. Solches genaues Hinsehen war für mich auch sehr spannend, um zu merken, die Geschichte ist eben nicht so simpel mit Gefühl, Kopf und Körper, sondern Nein. Es gibt da eben der Leib, der auch eine Intelligenz hat, der auch ein Empfinden hat und der zu einem gewissen Punkt denken kann oder zum Teil die Voraussetzung für das Denken überhaupt erst liefert.
Mhm. Ja, du sagst, es ist nicht so simpel, man kann das nicht so auseinanderbröseln. Macht einfach auch keinen Sinn, weil wir es so deutlich anders erleben. Eben das Beispiel mit dem Stock. Mhm. Ja, voll. Mhm. Und es ist auch nicht, oder wenn du sagst, der Körper oder wir enden nicht in den Fingerspitzen, sondern da ist wie so ein Energiefluss rundherum. Und das klingt total esoterisch und irgendwie komisch, aber es ist extrem, wenn wir uns darauf einlassen, auf dieses Abenteuer und die Aufmerksamkeit wegbringen vom Gedankenstrom in den Körper, dann ist das so deutlich spürbar, dass die Hand nicht an den physischen Grenzen endet. Ja. Was will man da noch mehr sagen?
Ja, und ich denke, du hast gesagt, eben, dass die Gefahr ist ja dann immer eben, dass es esoterisch klingt und so. Aber ich glaube, es ist mit so Wörtern wie er oder sie hat Ausstrahlung oder es ist eine Atmosphäre in diesem Raum, es ist ein Ort hat einen gewissen Geist und so. Ich glaube, das ist schon, also das sind Phänomene, die man kennt und die, wenn man sie dass die Gefahr dann besteht, dass es esoterisch klingt, hat mehr damit zu tun, dass wir uns dem vielleicht nicht mehr so bewusst sind. Aber ich meine, der Körper, ganz banal, der Körper ist nicht an der Membran fertig. Mhm. Wenn man mit jemandem im Tram sitzt, der vergessen hat, Deodorant am Morgen dran zu tun, merkt man, dass der Körper einfach nicht unter der Achsel endet, sondern der geht weiter und so wie, oder eben, dass das Thema von jemand strahlt etwas aus und so weiter, das ist komplexer als nur ein festes Fleischding, das dann einfach aufhört, oder? Und ich glaube, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, man kann dieses Feinstoffliche sogar ein Stück weit messen, indem man ja, um den Körper herum merkt, wie etwas sich ausdehnt oder nicht. Und ich denke, Wärme ist ja auch so etwas, oder? Also, dass genau. wir Wärme abgeben als, genau. als Körper.
Genau. Und mit dieser Sicht auf den Körper sind wir nicht alleine zum Glück und wir haben es auch nicht erfunden. Du hast eingangs erwähnt, es gibt zum Beispiel die chinesische Medizin, die das Ganze etwas anders sieht, und auch das Ayurveda und die Philosophen aus den 60er Jahren, die haben das auch als nicht stimmig erachtet. Wahrscheinlich haben sie es auch für sich selbst in ihrem eigenen Körper irgendwie sehr unangenehm erlebt und auch darum vielleicht in diese Richtung gedacht, geforscht, wer weiß. Was mir dazu auch in den Sinn kommt, sind die verschiedenen Schichten aus dem Yoga, dieses mhm. Denken von ein Mensch besteht aus, oder wahrscheinlich, ja, ein lebendiges Ding, vielleicht auch ein Tisch, das weiß ich nicht, wie die Yogis das sehen. Ein Mensch besteht aus 5 Schichten, 5 sogenannten Koshas. Und die mhm. erste Schicht ist der Körper, das mhm. Materielle, mhm. das Essen und so weiter. Sie nennen das Annamaya Kosha. Und dann geht es weiter. Und interessanterweise ist das nächste, also die erste Schicht ist der Körper, das nächste ist die Energie.
Ja, ja.
Prana.
Ja.
Pranamaya Kosha. Und erst dann kommt Mind, erst dann kommt der Geist.
Okay.
Finde ich mega spannend. Dann kommt der Geist, wie war das nochmal? Manamaya Kosha, so das Denken. Und als nächstes gibt es dann diese Weisheitsschicht, Yanamaya Kosha nennen sie das, Weisheit oder auch die Fähigkeit zu unterscheiden, mhm. wahrscheinlich auch zu unterscheiden zwischen wahr und falsch, mhm. Mhm. wer weiß. Eine Weisheit, die eben dann nicht aus dem, oder nicht nur aus dem Denken gespiesen wird. Und als letztes die Anandamaya Kosha, so dieses Erleben von Alleinheit, mhm. von Bliss, von Einheit. Auch die Verbindung zum Heiligen.
Ja, ist ganz spannend. Ich finde es auch spannend, wie, also es macht beim Zuhören auch enorm Sinn, in der Form, dass der Körper, ja, der endet fühlbar bei der Haut, so mhm. Auf den ersten Blick. Und dann wenn dann die Energie dazu kommt, dann heißt ja das auch alles, dass ich irgendwie bewegen kann, anstoßen kann. Das kann ich über meinen Körper hinaus, aber es hält auch wieder an. Also ich habe nicht so viel Energie in mir, dass ich etwas einmal um die Welt schicken könnte, aber ich kann einem Stuhl einen Stoß geben und der fällt dann wenigstens ein wenig um. Und dann mit dem Mind komme ich aber schon weiter. Da kann ich mir so quasi im Kopf die Welt einmal durchdenken. Ich kann versuchen, irgendwie, wie weit komme ich da? Und das hört dann aber auch wieder auf. Und dort ist so quasi dieser Weisheitsteil, der uns ja irgendwo, das ist ja ganz ähnlich in der jüdischen Tradition, Weisheit hat ja bereits etwas Göttliches. Das ist Geschenk, das ist etwas, das man auch nicht über sich selbst sagen kann. Wenn jemand über sich selbst sagt, er ist oder sie ist weise, dann lachen alle. Man muss das wie von jemandem zugeschrieben bekommen. Und also es hat so etwas Unverfügbares. Und dann die letzte Schicht, wie du sagst, mit diesem Alleinheitlichen, da ist dann nichts mehr außen dran. Da ist dann wirklich nur noch der Bliss. Finde ich also man merkt einfach, dass das über Jahrtausende gereift ist und sich da Menschen ja immer wieder abgemüht und reingespürt haben.
Mhm. Und die Yogis sind ja auch nicht die einzigen, die das erkannt haben, oder? Also es gibt ja aus allen religiösen, philosophischen, weltanschaulichen Traditionen gibt es ja die Leute kommen immer wieder auf ähnliche Erkenntnisse und die einen kommen auf die eine Erkenntnis, die anderen auf die andere. Ja. Immer wieder dieses Aufteilen der Traditionen in was wir im Christentum kennen als Askese oder Mystik.
Ja. Aber ich finde.
Oder würdest du das?
Ja. Nein, aber was ich ganz spannend finde, also da bin ich jetzt noch so dran gehängt, dass wir in unserer Tradition einfach alles nach innen verlagern. Der Seelenfunke ist etwas, das wir in uns haben. Ja. Wir haben diese die Kugel in uns. Es ist immer so, der die Heilige Geistkraft, die kommt in uns. Das ist, wir verlagern alles nach innen und haben aber parallel dazu in unserer Welt einen starken Blick nach außen. Also so die ganze Wissenschaft, da geht es immer um dieses Außen. Und umgekehrt dazu in dieser Yoga-Tradition oder auch im Buddhistischen ist der Blick stark nach innen oder war sehr lange nach innen. Und die haben das aber nicht innen verortet, sondern haben es nach außen genommen. Ja. Und ja, ich finde, dass die Seele außen ist und dass eben, wenn jemand traurig ist und das ist quasi eine traurige Stimmung ist, dann ist ja das nicht etwas, das in uns hockt, sondern es ist ja eigentlich etwas, das sich zeigt. Das ist ja im Gesicht, es ist in der Haltung, es ist im Gefühl, dass dieser Mensch versprüht und so weiter. Ja. Also ja, das wie umzudrehen, das finde ich ganz spannend. Das habe ich so auch nicht gewusst, dass das so ja eigentlich komplett anders ist als in der westlichen Tradition.
Ja, manche von uns, die sind einfach, die kommen so in diese Welt, mit der Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, oder? Du sagst, Traurigkeit ist nicht in einem Menschen drin quasi eingekapselt oder so, sondern das nimmst du wahr.
Ja.
Nicht alle nehmen das wahr, aber wenn man etwas feinfühlig ist, dann ist es so deutlich spürbar, dass eben. Und was mir jetzt auch in den Sinn kommt, was sicher dann noch Stoff für eine weitere Folge sein kann, ist dieses, es geht nach innen, aber dann von innen wieder weit nach außen, so dieses in sich hineinfallen und dann aufgehen in allem drin. Und das finde ich ganz wichtig auch, so dieses, wenn wir jetzt über unser Erleben, unsere Erfahrung, unsere Meinungen, Ansichten sprechen. Es geht nicht um eine Nabelschau von uns beiden. Mhm. Es hat immer auch eine starke Komponente von Gesellschaftskritik, von wie wünschen wir uns die Welt, etwas naiv gesprochen, und wie können wir unsere im Körper erfahrenen Erkenntnisse auch wieder in die Welt hinaustragen.
Und die Hoffnung auch, dass man, wenn man so quasi in sich hineinfällt, man durch sich hindurchfällt und nicht einfach dann so quasi in diesem abgekapselten Ding irgendwo landet. Zum Schluss vielleicht noch das Bild, das von Eckhart so schön beschrieben wird, von der Gelassenheit, dass die Gelassenheit sich zusammensetzt aus etwas loslassen, etwas gelassen haben und dann gelassen sein. Und gelassen sein meint sich in etwas loslassen, in etwas Größeres hinein loslassen, und dass man dann aber nicht einfach auf den Boden klatscht, sondern dass man dann in diesem ganz Großen gehalten ist. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, dass man sich vielleicht durch sich hindurch, durch den eigenen Körper hindurch, plötzlich in einer großen Verbundenheit wahrnimmt und das dann auch irgendwie hoffentlich zu Handlungen führt, zu was auch immer.
Meister Eckhart und sein sich fallen lassen in Gott. Ganz ähnlich hat das ein buddhistischer Lehrer mal gesagt, Chogyam Trungpa, wenn ich das richtig ausspreche, man möge mir das verzeihen, er hat gesagt, die schlechte Nachricht ist, dass wir uns in freiem Fall befinden und wir uns nirgends festhalten können. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass es keinen Grund gibt, keinen Boden. Das heißt, das ganze Üben ist ein Üben von Fallen. Und wie dieses sich einrichten mit dem Unbekannten und Unvorhersehbaren. Wenn jetzt beim Zuhören Fragen, Anregungen, vielleicht auch Kritik, wer weiß, aufgetaucht ist, dann schreibt uns doch bitte auf deborah.sutter@reflab.ch. Deborah hat ein H am Schluss und Sutter 2T. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. RefLab.